Zeit sind wir ja als Bewegung miteinander unterwegs. Wir sind so zwischen 70 und 80 Vineyards, plus minus, man weiß es nicht so genau. Und wir sind in, genau, im Werden, im Wachstum. Und wir sind in Communities eingeteilt. Da sind wir in der Community Südwest. Und dann haben wir natürlich noch Netzwerke. Und ihr beiden und ich, wir sind ziemlich gleichzeitig in der Vineyard Dach Leitungsteam eingestiegen und haben uns da nochmal kennengelernt. Und was sehr schön ist, das finde ich nämlich auch. Und aber was ihr nicht wisst ist, ich habe davor immer mal wieder schon auf euch geguckt. Und ich erinnere mich an einen Community-Tag, der ist schon echt lange, lange her. Und da saßen wir mal zusammen an einem Tisch. Immer mal wieder, so zwischendrin. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, Heiner, du hast da, obwohl wir uns gar nicht kannten, eine sehr persönliche Geschichte erzählt, so aus dem Nähkästchen geplaudert. Die erzähle ich jetzt nicht weiter, ihr müsst einfach nachher den Heiner vielleicht belagern. Die sage ich dir nachher. Aber das hat mich so berührt, diese Authentizität, dieses Wort, ey. Ne? Diese Authentizität, diese Echtheit, mit der ihr unterwegs seid. Und was mich an euch immer wieder so berührt ist, dass ihr einerseits so wirklich darum ringt, Gottes Gegenwart zu erleben, Gottes Gegenwart auch freizusetzen, selbst von ihm berührt und verändert zu werden, und gleichzeitig auch wirklich so mit beiden Beinen auf dem Boden steht, mit einer Weichheit, mit einer Barmherzigkeit für Menschen. Und ja, das beeindruckt mich immer wieder sehr. Und so ist es für mich, für uns, wirklich eine Ehre, dass ihr heute hier seid. Vielen Dank, dass ihr euch heute an uns verschenkt und seid uns ganz herzlich willkommen. Und jetzt segnen wir euch erstmal noch. Jesus, ich danke dir für Caroline und Heiner. Ich danke dir für ihren Mut, immer wieder in ihr Leben schauen zu lassen, für ihren Mut, sich nicht zu verstellen, für ihren Mut, demütig zu sein vor dir, aber auch vor den Menschen. Ich danke dir für ihr Herz, das für dich schlägt, für ihre Sehnsucht, dich mehr kennenzulernen und dich mehr zu erleben in ihrem Alltag, aber auch in der Welt um sie herum. Ich danke dir für ihre Leidenschaft, für Gemeinde trotz Schmerz, für Gemeinschaft trotz Herausforderung und für ihre Bereitschaft, immer wieder extra Meilen zu gehen, für ihre Bereitschaft, immer wieder etwas auf sich zu nehmen, weil du sie berufen und gerufen hast und für ihre Bereitschaft, diesem Ruf immer wieder aufs Neue zu folgen und immer wieder neu Ja zu sagen. Ja, wir machen's noch ein Stückchen. Ich danke dir für ihre Leidenschaft, für dich, aber auch für deine Kirche, für deinen Leib. Segne sie mit deiner Gegenwart und mit deiner Vollmacht, mit deiner Kraft. Amen.
Fülke, danke. Danke dir, danke euch. Wir sind echt so gern zu euch gekommen. Und ja, Vineyard ist echt eine Family. Wir merken das. Und in der Family hat jeder Platz. Jede Generation, ob alt, ob jung, ob super schlau oder richtig bodenständig unterwegs. Und ja, danke für deine Worte, Fülke. Und ich möchte euch einfach sagen, ich finde, ich schätze es so, dass wir jetzt einfach bei euch sein können. Und jeder von euch ist wirklich kostbar. Und das sage ich nicht, weil das so schön klingt und weil man das vielleicht immer wieder mal gesagt bekommt. Ich finde es wirklich. Jeder ist handverlesen von Gott. Ihr seid handverlesen. Wir sind handverlesen. Und da draußen warten noch ganz viele, die von euch handverlesen sein wollen und auch werden. Darauf freue ich mich, auf diese Geschichten auch, die ihr erzählen werdet. Wie immer mehr hier Leute zu euch kommen. Danke, ich freue mich jetzt auch auf dich, Heiner. Und ja, freue mich. Bis gleich.
Ja, noch eine Gott-Story, die gut passt, die sichtbar macht, dass wir verwandt sind miteinander. Wir haben ein älteres Ehepaar als Nachbarn, die kämpfen wirklich in ihrem Leben. Er ist weit über 80, sie ist über 70 und sie haben sich entschieden, ihren Enkelsohn bei sich zu Hause aufzunehmen, der jetzt Teenager ist. Und die letzten 10 Jahre waren heftige Jahre für sie auch. Er hat eine traumatische Kindheit gehabt, er hat ADHS und all diese Dinge. Wir versuchen sie, wir lieben sie, wir begleiten sie, wir wünschen ihnen so sehr, dass Jesus in das Haus einzieht. Wir beten mit ihnen. Und manchmal fühlen wir uns trotzdem überfordert. Und ja, denken wir, vielleicht sind wir nicht die Richtigen, um es ihnen zu zeigen. Und jetzt hatten wir sie letzten Sonntag eingeladen. Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben gesagt, kommt mal rüber zu uns zum Kaffee trinken. Und wir mussten sie 3-mal einladen, bis sie endlich Ja gesagt haben. Aber dann kamen sie ganz schnell. Und wir saßen zusammen und ich zeigte ihr so, wo wir letzte Woche waren. Wir waren ja in Schottland zusammen. Und sie fragten, mit wem. Da habe ich ihr Bilder gezeigt. Und da guckt sie so die Bilder an und sagt, ach, Fülke war auch mit dabei. Sag ich, hä? Woher kennst du Fülke? Da sagt sie, ja, der folge ich auf Facebook. Und es ist so schön zu merken, dass sie mit viel mehr Menschen, Jesus ihren viel mehr Menschen ins Leben bringt, als wir das selber tun könnten. Ist das nicht eine tolle Verwandtschaftsgeschichte? Ja. Vielleicht mal das erste Bild, damit ihr ein bisschen wisst. Wir sind reiche Menschen, Caroline und ich. Also ihr seht unsere Familie, wir haben 4 Kinder, 4 erwachsene Kinder. 2 von ihnen sind verheiratet, das heißt wir haben 2 Zugewinnstöchter. Und hurra, ich bin adlig, ich bin jetzt Opa von Emmy. Oder wir sind adlig, Oma und Opa von Emmy seit diesem Jahr. Das ist wirklich ein Riesengeschenk, dass wir diese Familie haben, dass wir mit ihnen unterwegs sein dürfen, an ganz unterschiedlichen Orten. Hier waren wir zusammen in Burgund im Urlaub. Wir sind 33 Jahre verheiratet. Sage ich das richtig, Caroline? Ich glaube ja. Und seit 28 Jahren in Würzburg. Wir kommen aber, ihr hört das ein bisschen raus, ich habe einen süddeutschen Klang in der Sprache. Wir kommen aus Südbaden, Freiburg, Basel, da unten die Ecke her. Ich bin von Beruf Anästhesist. Ich glaube, der Zenit meiner Karriere neigt sich so ein bisschen nach unten. Vor vielen Jahren trug ich mal eine Patientin aus einem sehr engen OP im Arm in den Aufwachraum und legte sie dann vorsichtig ins Bett. In dem Moment schlägt sie die Augen auf und haucht, schaut mich an und haucht, ah, George Clooney. Ist vorbei, gab's nie wieder. Aber ich liebe es, wenn sich so mein Beruf als Anästhesist, und ich arbeite bis heute 2 Tage die Woche als Anästhesist, wenn sich Vineyard und Anästhesie miteinander verknüpfen. Eines Tages kam ich sehr knapp, das ist ein bisschen typisch für mich, sehr knapp im OP an. Meine Patientin, die an diesem Tag eine Narkose von mir erhalten sollte, lag schon bereit, alles vorbereitet, und nicht nur sie, sondern auch die Chirurgin tippelte schon, war schon angezogen, steril. Der OP-Tisch war schon mit allen Instrumenten, OP-Instrumenten vorbereitet. Und meine Anästhesie-Schwester hat auch schon Vorarbeit geleistet, verkabelt, EKG, Blutdruck, Sauerstoffgehalt, hat schon einen Zugang gelegt. Eigentlich hätte ich nur noch die Narkosespritze setzen müssen. Aber ich dachte mir, das ist nicht schön. So ein bisschen eine Brücke bauen, Beziehung aufbauen, ein bisschen ins Gespräch kommen, noch ein paar kurze Worte, dass meine Patientin das Gefühl hat, ich kümmere mich genau, sie zu beruhigen, ihr die Angst zu nehmen. Also ich gucke auf das Narkoseprotokoll, ich habe sie vorher nicht aufgeklärt und merke, es ist ein italienischer Name, und ich frage sie dann, ach, wo kommen Sie denn her? Und sie sagt dann, aus dem Trentino. Ich atme durch, weil Trentino war ich im Urlaub, da konnte ich ein bisschen was dazu sagen. Also unterhalten wir uns über das Trentino. Und ich sage so, ja, waren Sie schon mal im Rifugio Cuculo? Das ist eine herrliche Berghütte. Das ist der Ort, wo es einen wunderbaren Kaffeelikör gibt, wo wir als ganze Familie unseren ersten gemeinsamen Kater danach hatten. Waren Sie schon mal im Rifugio Cuculo? Und ich merke, wie Ihre Pupillen weit werden. Und sie mich starr anguckt und dann plötzlich aufrichtet und sagt, Heiner, bist du das? Halleluja, jetzt kann ich schlafen. Die Auflösung der Geschichte ist ganz einfach. Sie ist ein Gast unserer Tafelausgabe. Und natürlich habe ich mich mit ihr schon unterhalten, aber nee, natürlich nach dem Namen gefragt oder ich habe den Namen nicht mehr gewusst. Aber sie hat dann mich erkannt in diesem Moment und wusste, dass ich ihr Narkosearzt bin. Also das sind so die schönen Geschichten, wenn sich Beruf und Vineyard miteinander verbinden. Ja, und das Letzte, was verbindet mich mit Köln bislang? Bislang hat mich mit Köln einsame Nächte und Kölner Dom verbunden. Ich bin viele Jahre als Student als Schlafwagenschaffner und Speisewagenkellner durch die Lande gezogen. Und Köln am Bahnhof, da war meine Unterkunft. Da bin ich dann abends um 10 angekommen, vielleicht noch eine Runde über den Weihnachtsmarkt, wenn er war, noch gemacht und dann eben in meine Unterkunft und am nächsten Morgen wieder zurückgefahren. Das war alles, was ich von Köln kannte. Umso schöner, dass ich jetzt Menschen vor mir habe, Gesichter, Geschichten, Leben, Familie. Es ist so herrlich, Teil dieser Familie zu sein. Danke, dass ihr uns willkommen heißt. Ich werde euch heute ein bisschen enttäuschen, weil ich werde keine Predigt halten, im klassischen Sinn eher eine Geschichtsstunde. Aber ich hoffe, ihr macht da mit. Danke, danke. Wir hatten vor kurzem eine Netzwerkfreizeit. Wir gehören zu dem Netz Würzburg, Nürnberg, Schwäbisch Hall und wir sind die einzige trinationale Netzwerk oder das einzige trinationale Netzwerk. Wir haben eine Schweizer Gemeinde noch in unserem Netzwerk und eine kleine, wunderbar gelegene Gemeinde in Italien, in Asti. Sehr zu empfehlen, aber leider sehr weit weg. Und wir hatten eine Netzwerkfreizeit, vor allem die Nürnberger, die Schwäbisch Haller und wir. Und damit im Rahmen dieser Freizeit habe ich mich mit den Wurzeln unserer Bewegung beschäftigt. Wir sind ja alle, Vineyard Köln, Vineyard Würzburg, Teil einer Vineyard-Bewegung. Aber was heißt das, Vineyard? Was bedeutet das? Wer kennt noch diese Gründergeneration? Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe John Wimber nie persönlich erlebt. Ich habe ihn nur auf YouTube gesehen. Ich kenne noch natürlich Georgia und Martin Bühlmann, die die Gründergeneration der Vineyard in Deutschland, Österreich und Schweiz sind. Aber auch die kennt nicht mehr jeder. Wer, was ist Vineyard? John Wimber wäre dieses Jahr 90 Jahre alt geworden, wenn er noch leben würde. Die Bewegung ist bald 50 Jahre alt. Und wenn solche neuen Bewegungen in die Jahre kommen, dann besteht die Gefahr, dass die Gründergeneration mystifiziert, glorifiziert, zu Heiligen erklärt wird oder auch manchmal einfach in eine Vitrine abgeschoben wird, verstaut und vergessen. Manchmal auch beides gleichzeitig. Wir erzählen ehrfürchtig, was sie gemacht haben. Wir drucken ihre Sätze auf Poster und T-Shirts oder posten sie auf unseren Social Medias, Accounts. Aber leben wir das noch, was sie gelebt haben? The meat is on the street, aber ich tue mir auch schwer, auf die Straße zu gehen und dann noch für Kranke beten. Everyone gets to play. We are not looking for an audience, but an army. Aber dann sitzen wir doch da mit verschränkten Armen im Gottesdienst. Mich hat die Beschäftigung mit den Wurzeln der Vineyard-Bewegung. Oh, ich drücke die ganze Zeit, glaube ich. Ich muss wieder zurück. Jawohl. Nee, falsche Richtung. Also ich gehe nochmal kurz. Danke, ich muss ein bisschen. Mich hat die Beschäftigung mit den Wurzeln ins Staunen, ja, zur Begeisterung gebracht. Nicht in erster Linie über all diese tollen Menschen, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Mich hat ins Staunen und Begeisterung gebracht, dass jemand anderes dahinter steckt. Jesus selbst, ein unglaublicher Architekt, ein Künstler, der einzigartig Menschen mit ihren Begabungen, Berufungen zusammengefügt hat, weil er wollte, dass diese Bewegung ins Leben gerufen wird. Sie ist kein Zufallsprodukt, diese Vineyard Köln und Vineyard Würzburg, ja die Vineyard Bewegung. Sie ist sehr bewusst von dem Schöpfer, dem Gründer ins Leben gerufen worden, von Jesus selbst. Und ich habe mich gefragt, welche Absicht steckt dahinter von ihm? Was hat er sich dabei gedacht? Was sind die Dinge, die er ganz bewusst in diese Bewegung hineingebracht hat? Warum hat er welche Menschen mit welchen Begabungen zusammengebracht? Was sind die Wurzeln und was ist der einzigartige Geschmack dieser Bewegung? Und eben das ist das Schöne, Wurzeln der Vineyard sind nicht Prinzipien, es sind auch nicht die Werte, es sind du und ich, es sind Menschen. Menschen, die kunstvoll und einzigartig zusammengefügt worden sind, so wie ihr als Vineyard Köln. Menschen, die sich haben einfügen lassen. Mit diesen Menschen betont Jesus auch ganz bestimmte Aspekte des Reiches Gottes. Und das wollte er, dass das in der Vineyard-Bewegung sichtbar wird. Ich werde euch im Folgenden einige Menschen vorstellen, die, ich glaube, wesentlich zu den Wurzeln der Bewegung beigetragen haben. Natürlich weiß ich, dass sie viel mehr ausmacht als das. Ja, und alle haben was mit John Wimber natürlich zu tun, dem Gründer. Aber es wird sichtbar, Vineyard ist nicht John Wimber, sondern viel, viel mehr. Und etwas von dem Meer ist auch heute hier zu sehen. Denn du bist vielleicht in der Vineyard, weil der Ort nett ist oder cool, der Worship cool ist, weil dein Partner auch hierher geht, weil deine Eltern hierher gehen. Aber das ist nicht der wahre, wirkliche Grund, dass du hier bist. Ich bin überzeugt, dass Jesus dich ganz bewusst und gezielt hier eingefügt hat. Weil er durch dich, dieser Vineyard Köln und der gesamten Bewegung, etwas Einzigartiges schenken möchte. Es ist weniger deine Entscheidung als vielmehr sein Wunsch, seine Absicht, dass du hier bist. Und wenn das so ist, dann ist es gut zu fragen, was ist mein ganz spezifischer Beitrag? Wo ist mein Platz in diesem Wurzelgeflecht? Welche Wurzel könnte ich wieder auffrischen und wieder neu einbringen? Welchen Geschmack, Duft, Anteil ist das, was ich einbringe? Was kann mein Beitrag sein? Lasst uns ein paar von diesen Wurzeln miteinander angucken. Ich fange natürlich ganz klar, falsche Richtung, mit John Wimber an. Das ist der Mann, der diese Bewegung gegründet hat. Ich sage ja nicht initiiert, das hat Jesus aber gegründet. Ich könnte viel über John Wimber sagen, aber ich lasse das alles weg, weil vieles hat man schon gehört. Aber ich glaube, eine Sache, über die wir nicht so viel sprechen, ist, John war ein unbeschriebenes Blatt. Er war nicht religiös vorgeprägt. Er hatte keine christliche Prägung, keine vorgefertigte Meinung, er hatte keine fertige Theologie. Keine Theologie, die ihm sagte, das muss man so und so verstehen. Er kannte keine theologischen Antworten, warum nur Jesus allein heilen konnte, Klammer auf, weil er Gottes Sohn war, Klammer zu. Warum es heute keine Heilungen mehr gibt, warum Christen nicht dämonisch beeinflusst werden können und vieles mehr. Er hatte dafür keine Theologie, keine Brille, mit der er die Bibel las. Als John zum ersten Mal die Bibel las, las er sie ohne Brille. Einfach, er las das, was da stand, wörtlich. Er nahm es ernst, er nahm es wörtlich und er nahm es praktisch. Im Gegensatz zu den Christen, die er damals kennenlernte, die über den Kampf lehrten, für den Sieg beteten, wollte er das tun, was in der Apostelgeschichte steht. Heilungen vollbringen, Dämonen austreiben, böse Mächte widerstehen. Ja, John war dieses leere, unbeschriebene Blatt, auf das Jesus ganz neu eine neue Geschichte schreiben konnte. Jesus selbst seine Spuren hinterlassen konnte. Und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, hey, lösch dein Blatt. Wir kennen vielleicht noch die Zeit mit dem Tintenkiller, wo wir dann mühsam versucht haben, das wieder zu entfernen. Das geht nicht so einfach. Und was da drauf steht, ist ja nicht alles falsch oder schlecht. Aber ich möchte uns heute Abend wieder fragen, gibt es vielleicht doch etwas, ist es schon so vollgeschrieben, dass kein Platz mehr ist für etwas Neues? Gibt es etwas, was mich daran hindert, Jesus zu hören und zu tun, was er sagt? Das ist die erste Wurzel, auf die ich heute eingehen möchte. Die zweite Wurzel, das ist George Fox, der Gründer der Quäkerbewegung. Ich komme gleich auf die Quäker zurück, gegründet im 17. Jahrhundert. Und es war die Quäkerbewegung, war die erste Gemeinde, die John Wimber und seine Frau Carol kennengelernt haben. Diese Bewegung ist entstanden, weil die anglikanische Kirche zu der Zeit sehr erstarrt war in Ämtern, in Prinzipien. Und diese Menschen sagten, es kann doch nicht sein, dass nur der Priester oder Diakon mir Gott, Jesus näher bringen kann. Es ist der Heilige Geist selbst, der es tut. Und wenn du vielleicht denkst, du kannst nicht deine Freunde mit in die Gemeinde mitnehmen, dann hör dir folgende Geschichte an. Die Geschichte von dem Schulkollegen und Musikerkollegen Dick, Freund von John Wimber. Er und seine Frau hörten davon, dass John irgendwie eine mystische Gotteserfahrung in der Wüste gemacht hat, aber letztlich nicht wusste, wer Gott ist. Sie selber hatten kurz zuvor Jesus persönlich kennengelernt, als ihren Freund und als ihren Herrn. Und sie dachten sich, wir müssen zu John und Carol fahren, um ihnen das zu erzählen, wer Gott wirklich ist, dass es Jesus ist. Sie machten sich auf den Weg von Los Angeles nach Las Vegas, 4 Stunden, um ihnen das zu sagen. Aber es war ein saukalter Tag. Sie hatten einen herrlichen Scotch-Whisky als Geschenk dabei. Und weil es im Auto so kalt war, anscheinend die Heizung nicht funktioniert hat, haben sie sich entschieden, einen Schluck von diesem Scotch-Whisky schon mal zu trinken, um sich innerlich aufzuwärmen. Es blieb nicht bei diesem einen Schluck. Die Flasche war leer, bis sie angekommen waren. Und entsprechend waren sie vollgedudelt, als sie eigentlich John und Carol von Jesus erzählen wollten. Es hat nicht mehr funktioniert. Peinlich, oder? Aber Carol und John sagten, wir haben gespürt, dass im Leben dieser beiden sich etwas verändert hat. Und Jesus ehrt, dass die beiden sich 400 Kilometer auf den Weg gemacht haben, um ihren Freunden das zu erzählen. Jesus schaut nicht darauf, ob sie den Scotch-Whisky leer gemacht haben, sondern dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Und so haben sie sich tatsächlich dieser Gemeinde angeschlossen, schlussendlich. Und haben dort Jesus kennengelernt. Wie gesagt, ich habe erzählt, wie die Quäker entstanden sind. Sie haben so eine Gegenbewegung gegen Ämter, gegen Titel und Sakramente entwickelt. Sie betonten das allgemeine Priestertum sowie ein Glauben, der sich im einfachen Leben ausdrückt. Everyone gets to play ist wirklich im Ursprung Quäker. Jeder hat etwas beizutragen. Für sie war es nicht das Amt, sondern der Heilige Geist selbst, der Jesus vermittelt, der das Wort Gottes vermittelt, sichtbar macht. Und um diesen Heiligen Geist zu hören und zu verstehen, braucht es Geduld und Stille. Sie wollten sicher sein, dass es nicht ihre Emotionen sind, die ihnen den Heiligen Geist vorspielen. Und so schwiegen sie. Und zwar so sehr, dass du die Uhr, damals gab es noch Uhren, deren Zeiger tickten, dass man diese Uhren hören konnte. So still war es über Minuten, wo sie gewartet haben, dass der Heilige Geist, um sensibel zu werden für den Heiligen Geist, empfänglich zu werden. Und auf diese Art und Weise lernte John den Heiligen Geist kennen. Sehr unaufgeregt. Sie suchten sehr unaufgeregt seine Gegenwart und sein Wirken für seinen Dienst. Und die Frage an uns, wie erwarten oder erleben wir den Heiligen Geist? Brauchen wir emotionale Anheizung oder können wir einfach geduldig warten? Halten wir Stille und Einfachheit in unseren Versammlungen aus? Und dann wie lange? Wie sieht das in unserem persönlichen Leben aus? Können wir warten oder müssen wir alles gleich haben? Ich komme zur dritten Wurzel. Lawrence Gunner Payne, wahrscheinlich den meisten nicht bekannt. Ich halte ihn für die wichtigste Person in der Vineyard-Bewegung. Man nennt ihn allgemein Gunner. Er ist der erste Mentor von John und sein Hauskreisleiter. 50 Jahre alt, ein begabter Lehrer, sehr geduldig, der John, alle Fragen Johns geduldig beantwortet. Aber das war nicht das Wesentliche, das Ausschlaggebende für John. Das Ausschlaggebende war die Persönlichkeit und der Charakter dieses Mannes. Denn dieser Mann verkörperte geradezu die Botschaft von Jesus. Er schien wie Jesus selbst zu sein. Jesus schien sein ganzes Leben zu durchdrängen. Und die Frage ist natürlich, warum war das so bei ihm? Die Antwort ist nicht angenehm. Seine Tochter Ruby Ann wurde im Alter von 16 Jahren beim Babysitten von einem Landarbeiter vergewaltigt und ermordet. In dieser Nacht, dieser schrecklichen Tat, sagte Ghana zu Gott: Obwohl ich dich nicht verstehe, werde ich nicht an dir zweifeln, sondern dir vertrauen. Obwohl ich dich nicht verstehe, werde ich nicht an dir zweifeln, sondern dir vertrauen. Die Verhandlung und die Verurteilung dieses Mörders wurde landesweit in den USA verfolgt, ebenso die Reaktion von Ghana. Denn Ghana fing an, den Mörder seiner Tochter im Gefängnis zu besuchen. Und bevor die Todesstrafe vollstreckt wurde, konnte er diesen Mann zu Jesus führen. Später verunglückte sein Sohn bei einem Verkehrsunfall schrecklich und blieb sein Leben lang behindert. Und auch da betete Ghana das gleiche Gebet. Obwohl ich dich nicht verstehe, werde ich nicht an dir zweifeln, sondern dir vertrauen. Nach diesen Ereignissen entschied sich Ghana, nicht mehr zu seinem Job zurückzukehren, seine Bedürfnisse zurückzustellen, bis er jede Haustür von Yorba Linda persönlich geklopft hat, um von Jesus zu erzählen. Dieser Mann war der Mentor von John. John wurde zu seinem Schatten. Wo Ghana war, war John. Wo Ghana klopfte, klopfte John. Wo er lernte zu sprechen, zu handeln wie Ghana. Und so hing John Ghana an den Lippen, als sie im Hauskreis über folgendes Gleichnis sprachen. Und jetzt kannst du den Bibeltext von Matthäus 13 mal kurz einblenden. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. John war elektrisiert. Er wusste sofort, alles, was er besaß, war seine musikalischen Fähigkeiten, seine Schallplattensammlung, seine Verträge als Musiker. Das war das, was John hatte. Er war ein erfolgreicher Bühnenmusiker mit einer erfolgreichen Band. Und John fragte Gunner, sag mal Gunner, muss ich kurz mal umblättern, wenn jemand nur in einer Sache gut ist, Klammer auf, ich bin nur als Musiker gut, Klammer zu, und wenn er damit seinen Lebensunterhalt verdienen würde, würde Gott von ihm verlangen, dass er das aufgibt? John, das kann man so nicht sagen. Das muss man differenziert sehen. Nee, das war nicht die Antwort von Ghana. Ghana sagte, und das ist seine Lebensgeschichte, ich denke ja. Später sagte John aus dieser Geschichte heraus: Wenn es etwas gibt, was die christliche Reife kennzeichnet, dann ist es die Bereitschaft, für Christus wieder ein Anfänger zu werden. Es ist die Bereitschaft, unsere Hand in seine Hand zu legen und zu sagen: Ich habe Todesangst, aber ich werde mit dir gehen, Herr. Ich werde alles riskieren, um mit dir zu gehen. Du bist die Perle von großem Wert. Es war das Opfer, das aus Gehorsam geboren wurde. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis dessen, was John Wimber sein ganzes christliches Leben lang motivierte. Ich will Kleingeld in Gottes Geldbeutel sein, das er ausgeben kann, wie er will. Opfer aus Gehorsam, das ist keine populäre Wurzel. Für keine Bewegung, auch nicht für die weniger Bewegung. Vielleicht fordert dich das im Moment unglaublich heraus, weil du gerade etwas erlebst, was schmerzhaft, was unverständlich ist. Und doch lade ich dich ein, deine Hand in die Hand Jesu zu legen und den nächsten Schritt mit ihm zu gehen. Ich gehe wieder auf die Bilder zurück. Das Fuller Institut, eine bekannte theologische Ausbildungsstätte in Kalifornien. Auch diese trägt zur Wurzel der Vineyard-Bewegung bei. John wurde von einem Experten für Gemeindewachstum, Peter Wagner, entdeckt und berufen, an seinem Institut mitzuarbeiten. Und dieser Peter Wagner sah, obwohl er selbst Experte war, hochintelligent, sah die praktischen Fähigkeiten von John und gab ihm den Raum, das weiterzugeben. Peter Wagner trat zurück, um John Raum zu geben, über Gemeindewachstum zu lehren und das um Gemeinden zu trainieren. Ich finde das großartig, wenn ein Experte jemanden anderen Raum gibt und ihn schützt, einen geistlichen Schutz bildet für manchmal auch einen umstrittenen Kurs, den John angeboten hat. Das war die eine Sache beim Fuller-Institut. Sie waren viel unterwegs und an einem Abend war er zufällig in der Gemeinde, wo ein alter Evangelist predigte, ein Abend, der Johns Leben komplett auf den Kopf stellte. Dieser Evangelist hatte sich im Lauf seines Lebens buchstäblich seine Stimmbänder kaputt gepredigt. Er war praktisch nicht mehr zu verstehen. Es war mehr so ein heiseres Flüstern. Und doch predigte dieser Mann und forderte die Zuhörer auf, zu der ersten Liebe zurückzukehren und für die Armen zu sorgen. Die Gegenwart des Heiligen Geistes war so stark, dass die gesamte Versammlung stöhnte, seufzte. John rief am selben Abend noch Carol an und sagte ihr unter Tränen, er versprach ihr unter Tränen, wenn er noch einmal Pastor werden würde, dann in einer Gemeinde, die den Armen dient. Bei einer weiteren Reise besuchten sie eine außergewöhnliche Beerdigung. Sie dauerte einen ganzen Tag und 20.000 Menschen nahmen Abschied. Sie nahmen Abschied von einer Mutter, von einer Mutterkirche, die 56 Gemeinden gegründet hatte. Dieser Moment hat in John den tiefen Wunsch geweckt, er möchte auch eine Bewegung sein, die Gemeinden gründet. Und wo vielleicht dann später mal 20.000 Menschen kommen und den Tod der Mutterkirche feiern, weil sie Leben hervorgebracht hat. Wir waren in Aberdeen jetzt gerade eben. Das ist so eine Gemeinde, die Vineyard Aberdeen, die sich in kürzester Zeit multipliziert hat mit vielen Ablegern. Und wir waren im Gottesdienst und das war alles andere als perfekt. Aber das zu erleben, bereit zu sein, 30 Menschen auszusenden und dann zu wissen, diese 30 Menschen waren vorher wichtig in der Ursprungsgemeinde und niemand ist da, der sie so ersetzen kann. Aber sie feiern das, dass sie sagen, wir können wieder Menschen aussenden und einen neuen Ableger gründen. Drei Wurzeln, drei Fragen an uns. Kann ich zurücktreten, Raum geben, andere freisetzen, wenn ich die Hand Gottes auf ihn, dieser Person wahrnehme? Zweite Frage, du kannst nicht Vineyard sein, wenn du nicht den Armen dienst, ist leicht gesagt, aber gilt der Satz nur für deine Vineyard oder gilt er für jeden von uns ganz persönlich? Und dann, was bedeutet das? Und als letztes sterben, weil ich mich großzügig verschenkt habe, als Gemeinde und persönlich. Ich komme zur vorletzten Wurzel, damit ihr wisst, es kommt langsam zur Zielgerade. Carol ist die Frau von John Wimmer. Und im Gegensatz von John war Carol absolut kein unbeschriebenes Blatt. Sie wuchs in einem stark katholisch geprägten Umfeld auf und Sprachengebet, das war für sie vom Teufel. Das lehrte sie in ihrem Frauenhauskreis, das erklärte sie auch John, als der plötzlich in Sprachen, in einer neuen, vom Geist Gottes gegebenen Sprache anfing zu sprechen. John nannte sie eine selbsternannte Pharisäerin. Wahrscheinlich würde sie zugeben, das war sie zu dem Zeitpunkt. Also sie warnte alle, die sie traf, davor vor charismatischen Erfahrungen. Und wie gesagt, sie war schockiert, als John plötzlich auch diese Gabe des Heiligen Geistes empfing. Und dann träumte sie eines Nachts. Sie stand auf einer Kiste und predigte ihr bekanntes 7-Punkte-Gebet gegen die Gaben des Heiligen Geistes. Und plötzlich durchzuckte sie etwas wie ein Stromstoß durch den ganzen Körper, das dann aus dem Mund herausschoss. Sie wachte auf. Und sie betete in einer neuen Sprache. Ätschebätsch. Sie war völlig durcheinander. Sie war erschüttert. Sie trat von allen ihren Aufgaben zurück. Sie schloss sich in ihr Zimmer ein für 3 Wochen. Sie schlief und aß fast nichts. Sie wollte, sie, die fortwährend Gott fragte, what's wrong with the church, stellte fest, das war die falsche Frage. Sie hätte fragen müssen, what's wrong with me? Was ist falsch mit mir? 3 Wochen lang, ohne viel Schlaf, Mahlzeiten. Sie erkannte, dass sie Gottes Herz mit ihrem Verhalten und ihren Vorurteilen verletzt hatte, dass sie John abgehalten hatte, seine Gaben von Gott, vom Heiligen Geist bekommenen Gaben zu nutzen, dass sie John gestoppt hat, vorwärts zu gehen und ihn tief verletzt hat, dass sie Gottes Plan für John im Weg stand. Nach diesen 3 Wochen stand sie auf, öffnete ihre Tür und als erstes ging sie zu 30 Personen in ihrem Umfeld, die sie um Vergebung bat, persönlich. Und genau an dieser Stelle entstand der berühmte Hauskreis, der Vorläufer der ersten Vineyard war. Aus dieser Bereitschaft, auf 30 Personen zuzugehen, um Vergebung zu bitten. John Wimber sagt darüber, Carols Zerbrochenheit hat eigentlich und letztlich die Erneuerungsbewegung geboren. Eine Welle der Umkehr in der Gemeinde. Nein, ich möchte euch nicht auffordern, wie ein geißelnder Mönch sich permanent zu fragen, was mache ich falsch? Aber es ist gut, die Bereitschaft zu haben, diese Frage zu stellen. Und dann, wenn es erforderlich ist, mit Umkehr zu reagieren, statt mit Flucht vor dem Schmerz. Wenn wir bereit sind, darauf zu antworten, kann sich alles verändern, für dich und für dein Umfeld. Ich sage das sehr persönlich, weil wir haben so etwas erlebt, auch in unserer Vineyard Würzburg, wo ich begreifen musste, dass nicht alles falsch mit der Kirche ist, sondern auch falsch mit mir. Und wo ich musste meine eigenen Anteile an Krisen, an Missverständnissen in unserer Gemeinde schmerzhaft und bereitwillig anerkennen. Aber ich bin froh, dass ich wollte fliehen zwischendurch, ich wollte abhauen. Aber ich bin froh, dass wir nicht abgehauen sind. Ich komme zur ersten Vineyard. Ihr seht, sie haben sich in der Turnhalle getroffen. Das waren die ersten Gemeinderäume. Im Rahmen einer Bibelstunde beschäftigte sich John Wimber mit der Geschichte des Gelähmten und seinen 4 Freunden, die direkt vor Jesus vor die Füße gelegt wurden. Die umstehenden Theologen hatten ein großes Problem damit, dass Jesus Sünden vergibt. Sie hatten aber kein Problem damit, dass Jesus diesen Gelähmten heilt. John, er war ein Evangelist, hatte kein Problem damit, Menschen die Vergebung zuzusprechen, sie zur Umkehr zu rufen und ihnen die Vergebung ihrer Schuld zuzusprechen. Er hatte aber ein großes Problem, für Menschen zu beten, dass sie geheilt werden. Und aus diesem Begreifen, hoppla, da ist bei mir auch etwas nicht ganz, entstand ein Zwiegespräch zwischen John und Jesus. Jesus sagte ihm in diesem Zwiegespräch, ja, Christen sind dazu berufen, Kranke zu heilen, genauso wie sie dazu berufen sind, zu evangelisieren. John, Herr, haben wir Angst für Kranke zu beten, weil wir nicht verstehen, wer du bist und wie du wirkst und das uns daran hindert? Jesus, ja, viele zögern, haben sogar Angst für die Heilung anderer zu beten, weil sie mein Mitgefühl und meine Barmherzigkeit missverstehen. Sie wissen von mir, aber sie kennen mich nicht wirklich. Wie kannst du an die Vergebung der Sünden glauben, die du nicht messen kannst, wenn du nicht an meine Macht glauben kannst, das zu heilen, was du messen und sehen kannst? Wow, das saß bei John. Und er sagte, ich muss lernen, alles zu glauben, was Jesus glaubte und lernen, alles zu tun, was Jesus tat. Was danach passierte, wissen, das ist eine sehr bekannte Geschichte. Ich erzähle sie nicht nochmal. Es passierte nichts. Nichts. John rief daraufhin auf dieses Zielgespräch, er rief jeden Sonntag im Gottesdienst auf, dass Kranke nach vorne kommen. Es war ein Team da, das für diese Kranken gebetet hat. Keiner wurde geheilt. John hadert. Er rechnet mit Gott, aber hört ihn antworten: Entweder predigst du mein Wort oder du verschwindest. Predige mein Wort und nicht deine Erfahrung. Weitere 10 Monate ruft er auf, dass Gange nach vorne kommen. Leute verlassen seine Gemeinde nicht, weil er darüber predigt, über die Heilung, sondern weil er es praktiziert und es nicht funktioniert. Menschen, die für Kranke beteten, wurden selbst krank. Nach einem dieser Gottesdienste mit frustranen Heilungsgebeten findet sich John heulend auf dem Boden wieder. Herr, es ist nicht fair. Es ist eine Farce, um Heilung zu bitten, wenn sie nicht geschieht. Es ist irreführend. Es ist eine Heuchelei zu sagen, deine Sünden sind vergeben im Namen Jesu, wenn ich nicht auch sagen kann, sei geheilt im Namen Jesu. Nachdem er all seinen Frust und Schmerz vor Jesus ausgeschüttet hatte, richtete er sich auf und er sieht auf dem Boden neben sich die anderen Beter, die genauso erschüttert weinen, schluchzen, voll mit derselben ungezügelten Leidenschaft. Das war in Johns Leben einer der wertvollsten und am meisten ermutigenden Momente. Und so konnte dieses Scheitern zu einer der wichtigsten Lernerfahrungen für John werden, wo er von seinem Stolz und seiner Selbstgenügsamkeit befreit wurde, wo Gott sein Gefäß gereinigt hat, bevor er es geeignet war, dass es gefüllt wird mit etwas Wertvollem. Hätte John auch dann durchgehalten, wenn es diese Frauen und Männer an seiner Seite nicht gegeben hätte, die in dieser Phase, in dieser Zeit des Scheiterns und der Reinigung an seiner Seite blieben und weinten, obwohl alles dagegen sprach? Wir wissen es nicht. Aber der Beitrag dieser unbekannten, unbenannten, ungenannten Gemeindemitglieder kann nicht überschätzt werden. Nur so konnte Heilung zu einer wesentlichen Wurzel unserer Bewegung werden. Bin ich bereit, mich von Jesus gebrauchen zu lassen, um an der Seite von anderen zu stehen, mit ihnen zu weinen, mit ihnen zu kämpfen, ihre Arme zu stützen, sie zu ermutigen, auch wenn mein Name, mein Beitrag nie bekannt wird? Ich möchte uns einladen, in der jetzt gleich beginnenden Zeit der Anbetung, des Hörens, darauf zu reagieren und zu fragen: Jesus, was hast du dir dabei gedacht, dass ich hier bin? Wo fängt mein Herz an zu klopfen? Wo geht es darum, dass ich Platz freiräumen kann auf meinem vollgeschriebenen Blatt meines Lebens? Die Dinge einfach wieder zu tun und nicht mit dieser theologischen Brille in Frage zu stellen. Wo willst du, dass ich neu lerne, auf den Heiligen Geist geduldig zu warten? Wie sieht es mit der Hingabe meines Lebens aus? Auch im Schmerz und in dem Nicht-Verstehen-Können. Was ist das alles, was ich besaß, was ich besitze, was ich verkaufen kann, um diese Perle, meine Perle, nennen zu können? Eine Vineyard ist nur für die, eine Vineyard, wenn sie den Armen dient. Wie sieht das für mich aus in meinem Umfeld? Wer ist der Arme an meiner Seite? Jesus, what's wrong with me? Trauen wir uns, diese Frage zu stellen und von Jesus eine Antwort zu bekommen? Und sind wir bereit, ausdauernd an der Seite anderer zu bleiben, mit ihnen zu weinen, zu kämpfen und sie zu ermutigen? Lasst uns mit diesen Fragen jetzt in die Zeit gehen und danke, Jörn, dass ihr nach vorne kommt als Band und ich möchte für uns beten an dieser Stelle. Jesus, was für wunderbare Wurzeln können wir hier ausgraben und sehen, was voller Kraft und voller Leben und zugleich keine einfachen, aber Dinge, die so wertvoll sind. Und Jesus, du hast das in diese Bewegung hineingegeben durch Menschen, aber du willst es auch durch uns weitertragen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt anrührst, wo genau das etwas ist, was bei uns, wo du uns gebrauchen, wo du mit uns unterwegs sein möchtest, wo wir die Fackel und Wurzelträger sind, wo wir das Feuer weitertragen. Und ich segne uns, dass wir, ja, dass diese Wurzeln kraftvoll, voller Leben und voller Saft, dass wir daraus ein Weinstock, eine Vineyard wächst, die viel Frucht bringt. Amen.